Hallo und herzlich willkommen beim Frei- und Selbstbestimmt-Leben-Kongress. Ich spreche heute mit Birgit Rusche-Hecker. Birgit ist Traumatherapeutin, Autorin und Tierkommunikatorin. Und liebe Birgit, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, du Liebe.
Möchtest du dich am Anfang selbst ein bisschen vorstellen, deine Arbeit ein bisschen beschreiben und wie du zu diesem Weg gekommen bist, den du jetzt gehst?
Ja, sowas lässt sich ja überhaupt nicht planen. Also als Kind, schon als kleines Kind habe ich Tiere geliebt, insbesondere Hunde. Also ich habe jedem Hund hinterher geguckt und meine Augen leuchteten, wenn ich sie gesehen habe. Und als ich dann 14 war, habe ich das erste Mal einen Beitrag über Tierversuche gesehen und war entsprechend geschockt, also richtig geschockt. Mhm. Und habe damals gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass Menschen sowas mit Tieren machen. So, also das war im Grunde ein brutales Erwachen in der Realität. So, irgendwie habe ich zu der Zeit einfach schon gefühlt, was Tiere fühlen. Also ich weiß noch eine Situation, da lebten wir im Ahrtal und ich bin an einer Pferdekoppel vorbeigegangen und da war ein Pferd mit einer großen Wunde am Hals und ich spürte den Schmerz an meinem Körper. Damals dachte ich halt, das wäre normal, aber als ich dann gesehen habe, wie mit Tieren umgegangen wird, habe ich irgendwie mich gefragt, wie geht das, wenn ich doch fühle, was ein Tier fühlt, wie kann ich ihm den Schaden zufügen? So, und je älter ich wurde, umso mehr Grausamkeiten sah ich und umso deutlicher wurde in mir halt der Wunsch, den Tieren zu helfen. Mhm. Ich habe dann Anfang 20 ehrenamtlich im Tierheim ausgeholfen, habe damals auch da meine Hündin adoptiert, habe mehrere Jahre die Hundevermittlung gemacht, habe auch mehrere Katzenkinder dann gepäppelt und mich da eben eingesetzt und mich gefragt, wie kann es sein, dass die hier alle landen? Also was kann ich tun, um zu verhindern, dass so viele Tiere im Tierheim landen? Und wie kommt das überhaupt? Und ja, über meine eigene Heilreise, also ich habe viele Jahrzehnte unter starken Schmerzen gelitten, habe ich mehrere Methoden oder eigentlich sämtliche Methoden dieser Erde probiert, wie Homöopathie, Akupunktur, tibetische Medizin, chinesische, egal was, ne? Und nichts hat mir helfen können, sodass ich im Jahr, ich weiß noch, das war das Millennium, also 2000, Silvester 2000, schaute ich so in den Himmel und dachte, okay, ich muss was Neues probieren. Und habe da mich damals der Psychotherapie zugewandt und ich hatte Angst, zu einem Therapeuten zu gehen. Und dann hat es noch mal viele Jahre gedauert, bis ich auf das Thema Trauma gestoßen bin. Und da führten im Grunde so diese zwei Pfade zusammen. Also einmal meine eigene Heilreise, aber auch dieses Mitgefühl mit den Tieren, wo mir klar wurde, wenn ein Mensch durch Trauma abgetrennt ist von sich selber, dann hat er weder ein Gefühl für sich noch für sein Gegenüber und dann ist er in der Lage, anderen Schmerzen zuzufügen. So und so kam ich dann zu dem, was ich heute mache. Ich bin Traumatherapeutin, systemische Familientherapeutin und vermittle zwischen Menschen und ihren Tieren. Also wenn die Tiere auffällig werden, schaue ich, liegt es wirklich nur beim Tier oder spiegelt das Tier möglicherweise den Schmerz seiner Menschen? Mhm. Und dann arbeite ich mit den Menschen weiter.
Und deiner Erfahrung nach, wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Tiere uns etwas spiegeln?
Sie spiegeln uns ja immer.
Ja.
Den ganzen Tag spiegeln sie uns. Also das kennen wir selber. Ne? Lebst du in einer Partnerschaft oder bist mit Kollegen, du merkst ja, in welchem Energiefeld du dich bewegst und darauf reagierst du. So, und das geht den Tieren ja nicht anders. Die leben ja, zumindest Hunde und Katzen, den ganzen Tag mit uns.
Ja.
Gehen wir zu den Pferden, haben die vielleicht bis dahin total gechillten Tag gehabt mit ihrer Herde. Und dann komme ich da mit meinem ganzen Alltagsballast an und wundere mich, dass das Pferd in die andere Richtung gehen möchte oder buckelt oder bockt oder was auch immer. Oder auch körperliche Symptome entwickelt.
Mhm. Und wie stellst du das dann fest, ob das Tier jetzt zum Beispiel eine Krankheit hat, die es für den Menschen vielleicht auch übernommen hat? Wie findest du das raus?
Also es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können ja über die Tierkommunikation erfragen, wie es dem Tier geht, also wie das Tier sich fühlt. Meistens kommt dann schon sowas durch wie, die Tiere sind sehr loyal, die würden nie sagen, das ist mein Mensch schuld, sondern bei mir kommt so ein Gefühl durch wie, das ist nicht nur beim Tier alleine. Und dann frage ich ganz achtsam, also es geht nicht darum, jemanden zu enttarnen oder zu entlarven mit du bist schuld, dass es deinem Tier so geht, um Gottes Willen, sondern eher sowas wie, kennst du das auch? Mhm. Ne? Oder wenn mir die Tierhalter schildern, mein Tier kratzt sich ganz viel oder ist ängstlich bei Situation XY, dann frage ich immer, was löst denn das, was das Tier macht, in dir aus? Mhm. Ohnmacht, Hilflosigkeit, Wut, Angst.
Ja.
Und dann folgen wir dieser Spur, ne, in die Vergangenheit. Woher kennst du das denn schon? Mhm. Also wo hast du das schon mal erlebt? Das ist das ein neues Gefühl oder kennst du das schon eine Weile?
Ja.
Denn die Tiere kommen, ich nenne das immer den roten Buzzer, ne, diesen großen roten Knopf, die finden den. Die finden den ganz sicher, ja. Und dann hüpfen die da drauf rum, ja, bis wir nicht mehr weggucken können. Mhm. Das Problem ist, dass wir ja, wenn das Tier auffällig wird oder krank wird, erstmal den Reflex haben, ich rufe einen Trainer, ja. Ne, oder ich gehe zum Tierarzt. Und dann versuchen wir, an dem Tier rumzudoktern. Und meine Einladung ist, wenn dein Tier auffällig wird, ja, kann das sein, dass das etwas mit was ganz anderem zu tun hat und nichts mit dir. Mhm. Aber reflektier einfach, was löst das in mir aus? Ne? Macht mich das wahnsinnig? Bin ich sowieso schon am Limit und das Tier bringt mich quasi noch über die Grenze, dass ich jetzt gleich ausflippen muss? Ja. Was will denn da raus? Was macht mich denn grundsätzlich wahnsinnig, wenn der Hund sich jetzt ständig kratzt und das stört mich? Ne? Mhm. Warum bin ich denn überhaupt so geladen? Woher kommt denn das? So im Grunde helfen uns die Tiere, uns daran zu erinnern, dass wir auch fühlende Wesen sind.
Ja.
Dass wir als fühlende Wesen aber in einem Hamsterrad, in einem System funktionieren, was häufig überhaupt nicht lebensfreundlich ist. Mhm. Sie erinnern uns daran, wie Bewusstsein eigentlich aussehen würde, weil die leben ja immer im Moment, die sind Präsenz pur.
Ja.
Und möchten uns im Grunde zeigen, hey, du bist doch auch Seele. Und was ist denn das, was du eigentlich möchtest, wer du eigentlich bist, wofür du, das wäre dann der nächste Schritt, eigentlich hier bist. Mhm. Dass sie erinnern uns, sie wecken uns und das nicht immer nett.
Also das heißt, Tiere können uns dabei helfen, zu erkennen, wer wir eigentlich sind und ja. Uns auf unserem Weg zu unserem wahren Selbst begleiten.
Ja.
Wenn wir bereit sind, hinzuschauen.
Ja, mhm. Genau. Was ich an der Stelle unbedingt schon sagen möchte, das Spiegeln ist in der Szene ja mittlerweile sehr verbreitet.
Ja.
Und da kriege ich immer so ein bisschen Gefühle, wenn ich dann von meinen Kunden höre, ja, der Trainer hat gesagt, dein Hund ist aggressiv, wo bist du denn aggressiv? Mhm. Das ist mir zu flach.
Ja.
Ne? Sondern da müssen wir schon ein bisschen differenzierter und tiefer gucken. So einfach ist die Spiegelung nicht. Tiere sind an der Stelle eher komplexe Wesen, genauso wie wir. Mhm. Und jedes Tier spiegelt anders.
Ja.
Ne? Also nehmen wir mal einen ängstlichen Menschen, dann hat der eine vielleicht einen Hund, der sich permanent kratzt, der andere hat einen Hund, der selber Ängste hat und der nächste hat einen Hund, der Aggressionen zeigt. Mhm. So, aber das können wir nicht einfach so eins zu eins übertragen.
Mhm. Ne? Okay, und das heißt, deine Arbeit ist dann sozusagen mit den Menschen weiterzuarbeiten. Und wie sieht deine Arbeit dann aus?
Also ich habe mehrere Wege entwickelt für meine Kunden. Einmal gibt es die Möglichkeit, eins zu eins mit mir zu arbeiten. Das ist für die, die wirklich sich alleine jetzt was Gutes tun, sich und ihrem Tier. Also in dem Moment, wo sie an sich arbeiten, tun sie was für ihr Tier, so meine ich das. Und das andere ist die Heldenreise über das innere Tränenmeer, angelehnt an mein neues Buch, Seelentherapeuten mit dickem Fell? Denn da geht es darum, dass wir die Spiegelung unserer Tiere entschlüsseln, quasi uns gemeinsam in der Gruppe, das geht auch über 5 Monate, auf diese Reise, auf diese Heldenreise begeben und dann angelehnt an die Heldenreise von Paul Rebelliot, diese verschiedenen Stationen, ne? Jemand hat ein Problem, scheitert immer wieder an denselben Hindernissen, an denselben Ängsten, hat jetzt echt die Nase voll, sucht sich einen Mentor, aktiviert seine Fähigkeiten, geht erneut auf die Reise und erreicht sein Ziel. So, bei vielen Menschen geht es so, die sagen, ja super, jetzt weiß ich, dass mein Tier mich spiegelt und was mache ich jetzt?
Ja.
So, und da kriegen sie wirklich angeleitet über 5 Monate die einzelnen Schritte über viele, viele Videos gezeigt. Und es gibt eben auch Live-Zooms mit mir und meinen Coaches, wo dann die ganze Gruppe quasi in See sticht und dann, ich nenne es den Tanker wendet, also das, wo wir ewig in die Richtung geschippert sind und merken, das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, wir wenden den Tanker, richten ihn so aus, dass er in die Richtung weiter schippert, in die es gehen soll. Mit dem Tier zusammen natürlich.
Schön. Ja.
Ja, und da werden einfach viele in dem See versenken Gefühle geborgen. Ne? Weil wenn etwas, das möchte ich gerne noch zum Thema Trauma sagen, viele denken ja bei Trauma an Schocktrauma. Ich hatte einen Unfall, irgendwas Schlimmes ist passiert als einzelnes Ereignis. Ja, das mag sein. Häufig geht es aber viel mehr um Entwicklungstrauma. So, und das können viele einzelne kleinere Ereignisse sein, wie nicht beachtet worden zu sein als kleines Kind oder gedemütigt oder geschlagen oder noch Schlimmeres erlebt zu haben. So, und dann schließt sich ja etwas in uns ein. Ne? Unser Herz muss sich schützen. So, und die Tiere kommen dann und hämmern gegen diese Rüstung, ja, und wollen, dass wir da rauskommen. So, und die Gefühle, ich nenne das so, wir haben so eine Staumauer um unser Herz errichtet und da ist dieses Tränenmeer. Und die Gefühle, die da drin sind, die wollen wir wieder da rausholen, dass sie gefühlt und gelebt werden können.
Also machst du dann auch viel innere Kindarbeit?
Ja. Es geht vor allem um die inneren Kinder. Die Tiere stehen da im Grunde und wollen uns helfen, dass wir unsere inneren Kinder, die da noch in einem dunklen Verlies irgendwo sitzen, dass wir die da rausholen.
Und wie sieht bei dir Traumaarbeit genau aus? Magst du da noch ein bisschen genau erklären, wie du das machst?
Also erstmal finde ich es ganz wichtig, dass jemand, der jetzt Traumaarbeit hört, nicht denkt, oh mein Gott. Ja, weil da denkt man ja, also ich spreche immer so von der Luke, ja, in die wir alles stopfen mussten, was zu viel war. Die haben wir zugemacht, ein Schloss drauf und da darf keiner mehr hin, aber die Tiere rütteln dran. So, und wer will schon in diese dunkle Luke gucken? Ja, da hat man ja Angst vor. Wenn uns aber klar wird, dass das die Gefühle, ich kriege gerade Gänsehaut, weil mich das immer so berührt, dass das die Gefühle der kleinen Kinder von damals sind, die da unten sind, dass wir heute erwachsen sind, dass wir heute ganz andere Möglichkeiten haben, dass wir weggehen können, dass wir uns wehren können, was aber kleine Kinder ja nicht konnten. Wir waren ja abhängig von den Erwachsenen. Wir mussten uns passend machen, damit wir nicht ausgestoßen werden. Ne? So, und dann haben wir ganz viel von uns zurückgenommen, da reingestopft. Und wenn wir das eins nach dem anderen portionsweise so rausholen, dass wir es gut verstoffwechseln können, also gut integrieren können, da geht es nicht darum, das alles nochmal zu durchleben, sondern die Gefühle, die daran gebunden sind, wie zum Beispiel die Angst, so tröpfchenweise im Körper zu fühlen. Also das Gefühl, was wir da reingestopft haben, wieder in den Körper zu integrieren. Mehr Kapazität zu entwickeln, dass dieses Gefühl Platz bekommt. Dann müssen wir das nicht mehr verdrängen. Dann können wir mit Angst und Wut und Trauer viel besser umgehen. Und die Tiere, die lehnen sich zurück und denken, cool, jetzt ist ja alles in Ordnung.
Wie erkennt man denn deiner Meinung nach, dass man gerade blockierende Glaubenssätze oder irgendwelche energetischen Blockaden hat, die einen daran hindern, weiterzukommen?
Ich würde mal also spontan kommt mir das Wort Glücksindex. Mhm. Das haben wir auf der Heldenreise auch. Wir ermitteln den Glücksindex, weil jemand, der total glücklich sein Leben lebt, wird kein Tier haben, was ihn spiegelt. Mhm. Außer im positiven Sinne. Die spiegeln uns ja auch, ne, die Lebensfreude.
Ja.
So. Das heißt, wenn ich merke, ich habe depressive Gedanken, ich bin tendenziell hoffnungslos, ich habe das Gefühl, ich bin im Funktionsmodus, ich tue, was getan werden muss, aber eigentlich fehlt mir die Freude. Mhm. Ich habe Symptome wie Magenschmerzen, Kopfschmerzen, Verspannungen, ne, wechselnde Dinge, die mal hier tut's weh, da tut's weh, keiner findet Ursachen. Das sind alles Hinweise auf Trauma. Mhm. Ja.
Und durch deine Arbeit entdeckt man wahrscheinlich auch Potenziale oder Talente, die in einem schlummern?
Ja. Ja, weil in dem Moment, wo wir diese abgespaltenen, in die Luke gestopften Anteile zurückholen und integrieren, können wir ja mehr hier sein. Und wenn wir mehr hier sind, also weniger Angst haben, können wir ja mehr unser Herz wahrnehmen.
Ja.
Und ich habe immer so das Gefühl, die Seele funkt auf materieller Ebene durch das Herz. Ne? Also lenkt uns quasi durch das Herz. In dem Moment, wo wir unser Herz mehr fühlen können, nehmen wir auch die Impulse der Seele mehr wahr und erinnern uns, es ist ja schon alles da. Keiner muss ja irgendwas noch groß tun.
Ja.
Ne? Die Fähigkeiten sind ja alle schon da. Wir sind damit geboren worden. Es geht ja nur darum, freizulegen, was da an Schätzen in uns ist.
Ja.
Abzulegen, was wir nicht sind. Ich bin nicht das liebe Mädchen, zu dem ich erzogen wurde, beispielsweise. Ja, ich kann auch richtig rotzig sein, wenn es sein muss. Mhm. Ne, und wütend werden. So, wenn der Teil in mir, das innere Kind, sich auf mich verlassen kann, wenn ich in mir bin, wenn ich zu mir stehe, wenn mein Wert als Mensch, ich muss nichts tun, um hier sein zu dürfen, ich bin vollkommen geboren worden, wenn mein Wert als Mensch nicht zur Diskussion steht, also nicht verhandelbar ist und ich mich innerlich zurücklehnen kann, dann kann ja drumherum alles Mögliche toben, aber ich weiß einfach, ich gehe meinen Weg. Mhm. Das, was ich heute mache, du glaubst nicht, durch was für einen eisigen Windkanal ich gegangen bin. Das gab's ja nicht.
Ja.
Ne? Ich wollte Tierärztin werden oder Innenarchitektin oder Reiseleiterin. Mhm. Heute arbeite ich mit den Tieren in Architektur auf einer anderen Ebene.
Auf einer anderen Ebene, ja.
Ne? Reiseleiterin auch auf einer anderen Ebene.
Ja.
Hätte ich mir damals nicht vorstellen können. Es war alles angelegt und ich bin den inneren Impulsen gefolgt, obwohl ich weiß nicht, wie viele Menschen gesagt haben, was machst du da?
Ja.
Ne? Mhm. Als ich das erste, das mit den systemischen Tieraufstellungen, das ist ja schon viele, viele Jahre her, als ich das angeboten habe, die Lage, wie jetzt? Noch viel früher habe ich Tiere in der therapeutischen Arbeit eingesetzt, wie Hunde in der Therapie. Mhm. Ne? Und heute ist es total normal.
Ja. Mhm. Mhm. Woran erkennt man denn deiner Meinung nach den Unterschied zwischen Intuition und Verstand? Oder woran erkennst du das? Das ist ja bei den Menschen auch unterschiedlich.
Also Intuition fühle ich erstmal woanders, die fühle ich hier und im Bauch. Und Verstand ist, also wir können es eigentlich auch immer merken, wo unsere Augen gerade sind. Ne? Wenn ich denke, wandern meine Augen irgendwo hier, bin, hier unten. Ne? Wenn ich aber intuitiv bin, dann lausche ich nach innen. Mhm. Ne?
Ja.
Und wenn ich einen Impuls bekomme, das auch noch, den hinterfrage ich gar nicht, weil auch der ist nicht verhandelbar. Ich muss das dann machen. Mhm. Ja, der gesamte Weg war wirklich steinig, aber ich bin ihn weitergegangen, weil es war nicht verhandelbar.
Weil du wusstest, dass es das Richtige ist.
Absolut.
Ja.
Mhm. Das ist, unser Herz ist da wie so eine Kompassnadel. Die Seele funkt durch das Herz und sagt, genau, geh ein bisschen mehr rechts, geh ein bisschen mehr links. Wir sehen meistens immer nur den nächsten Trittstein.
Ja.
Und wenn wir uns in die Richtung bewegen, und das kann ja jeder mal ausprobieren, ja, innerlich sich ausrichten, ich gehe jetzt da lang, wie fühlt sich das an? Ich gehe ein bisschen mehr links, fühlt sich das auch stimmig an oder besser oder schlechter? Mhm. Da gibt es einfach Ne? Eine Kompassnadel, die zeigt uns, wie es geht.
Ja.
Es ist ein Fühlen. Da sagt der Kopf vielleicht, bist du total bescheuert. Und das Herz sagt, ist mir egal, ich mache das trotzdem.
Ja, es fühlt sich stimmig an. Und dann
ja.
Ja. Was bedeutet es denn für dich, ein freies und selbstbestimmtes Leben zu leben?
Das geht schon damit los, dass ich aufstehe, wann ich aufstehen möchte.
Mhm.
Bei mir ist das extrem früh, also ich wache mit den Vögeln auf.
Okay.
Wir waren heute schon um 4:15 spazieren. Ich liebe diese Zeit morgens, wenn die Vögelchen erzählen und zwitschern und bei uns blühen gerade 30 Linden im Ort.
Mhm. Schön.
Also ich war eingehüllt in einen Lindenduft, unfassbar. Dass ich dann auch gucke oder spüre, was möchte ich denn jetzt? Jetzt möchte ich gerne frühstücken.
Mhm.
Und was möchte ich jetzt? Also ich in meinem Leben habe ganz wenig feste Termine.
Mhm.
Ja, ich habe Kliententermine und ich habe Zoom-Termine. Und alle anderen Termine meandern so durch meinen Kalender. Und ich gucke, wann fühlt es sich stimmig an, das jetzt zu erledigen.
Mhm.
Und ich bin so ein Typ, ich bin früh morgens aktiv. Dann brauche ich eine Mittagspause, das ist auch nicht verhandelbar. Mein Körper braucht dann eine Pause, mein Geist und meine Seele und mein Herz auch, weil diese Arbeit ist schon auch sehr, sehr anstrengend. Und dann werde ich aber nochmal zum Abend aktiv. Also ich arbeite ganz oft, wenn ich Texte schreibe und so weiter, bis nachts 11, 12 Uhr.
Mhm.
So, das heißt, dass ich mit meinem eigenen Rhythmus leben darf. Und es kam mal vor vielen Jahren der Satz zu mir, hör das Wollen auf und folge der Freude.
Ja.
Hüpft da gerade mein Herz bei dem Gedanken an das Nächste, was ich tun möchte? Oder ist das so ein, oh, okay, bei der Steuererklärung, da müssen wir wahrscheinlich alle durch.
Ja.
Es gibt so ein paar Sachen, ne? Wenn wir in diesem System leben, müssen wir da einfach mitmachen. Aber wenn ich das hinbekomme, maximal in meinem Flow zu leben, ist das für mich Freiheit. Zu sagen, was ich sagen möchte, zu tun, was ich tun möchte und zu fühlen, was ich fühlen möchte.
Und was hat dir selbst dabei geholfen, an diesen Punkt zu kommen? Also was hast du als Unterstützung gehabt oder wie kann jemand anderes, der das jetzt hört und gerne auch so leben möchte, denn da hinkommen?
Also ich würde sagen, erstmal war es mein innerer Rebell, der gesagt hat, im Ernst? Ihr wollt mich von 9 bis 17 Uhr in ein Büro sperren? Nee. Das geht nicht. Dann hat mein Körper gesagt, das geht nicht. Ich hatte nur Verspannung und Schmerzen. Das heißt, ich habe dann tatsächlich mit Mitte 20 das System verlassen.
Okay.
Schon.
Mhm.
Das war so, ich weiß gar nicht, wie falsch man sich am Platz fühlen kann. Also ich kam mir vor wie ein Adler unter Hühnern.
Okay.
Damit ist weder der Adler besser, noch die Hühner besser, aber das passt da einfach nicht. Ne? Der Adler möchte fliegen und keine Körnchen picken. Das war nicht meine Welt.
Mhm.
Ich hatte tolle Kollegen, aber es hat mich zu Tode gelangweilt.
Okay.
Mhm.
Und was hat dir dann geholfen?
Ja, in der Tat waren es, und das ist vielleicht auch für viele interessant, die schlimmen Schmerzen. Die haben mich weiter forschen lassen, was echt nicht witzig war, weil wenn du 15 Schmerztage im Monat hast, gibt es viele Momente, wo du ja auch verzweifelst. Wieder eine Methode ausprobiert, wieder hat es nicht geholfen. Ne, dann lag ich jedes Mal auf der Nase, war hoffnungslos, habe mich wieder aufgerappelt, bin weitergegangen.
Mhm.
So habe ich einfach unfassbar viel gelernt, mich weitergebildet, unfreiwillig freiwillig, also quasi gezwungenermaßen, damit es mir besser geht. Viele, viele Erkenntnisse gehabt, wo es mich immer hingezogen hat, war in die Natur.
Mhm.
Ich wollte immer naturnah leben. Ich wollte immer auch so wirksam sein, dass ich weder mein Kind noch meine Tiere alleine lassen muss. All das habe ich mir verwirklichen können.
Mhm.
Und habe dann im Jahr 2003 die Praxis eröffnet. Also wir feiern jetzt 20-jähriges Jubiläum. Und habe damals angefangen, die Tiere in der Arbeit mit Kindern einzusetzen. Da war meine Tochter noch klein. So, und so ging das immer weiter. Und dann folgte auch eine Ausbildung nach der anderen. Also auch da bin ich immer meinem Bauch gefolgt. Mhm. Es ergab überhaupt keinen Sinn. Irgendwann kam dann die Tierkommunikation dazu wieder. Ne, da war ich eine Weile raus. Die kam dann dazu. Also das bekam dann erstmal einen Namen. Hatte ich bis dahin gar nicht.
Ja.
Dann fiel mir auf, dass meine Oma mir Jahre zuvor ein Buch von Penelope Smith geschenkt hatte. Mhm. Also ganz merkwürdige Dinge passieren dann da. So, also immer weitergehen. Also auch wenn jemand ein Schicksal zu tragen hat, was ist der Schatz in diesem Schicksal? Mhm. Ne? Bei mir war der Schatz in diesen Schmerzen zu erkennen, also erstmal den Weg weiterzugehen, nicht aufzugeben und dann eben auch die Erkenntnis zu haben, wow, das konnte keiner wegmachen, wie ich mir das vorgestellt hatte, mit irgendeiner Akupunkturnadel oder Medikamenten. Die Verletzung war auf so einer tiefen Ebene, ne, das Trauma, das brauchte viele Sitzungen, um das zu heilen. Und darüber bin ich ja, dann habe ich mich auch nochmal weiterentwickelt.
Und würdest du sagen, dass du deine Essenz heute lebst?
Ich glaube, ich habe die immer gelebt. Also das ist zumindest das, was mein Umfeld mir sagt. Ne? Weil ich bin immer gegen den Strom geschwommen. Aber die Essenz, würde ich sagen, hat sich mehr ausgedehnt, noch mehr entfaltet.
Mhm. Schön.
Ja.
Wie nimmst du denn die aktuelle Zeitqualität wahr?
Spannende Frage, denn ich habe das gestern noch in der offenen Sprechstunde erzählt. Da war eine Teilnehmerin, die sagte, sie leidet so sehr unter dem, was im Außen ist. Mhm. Ich lebe hier so in meiner Parallelwelt. Ich gehe morgens, wenn alle schläft, mit meinen Hunden spazieren. Ich gehe abends, wenn alle wieder drin sind, mit meinen Hunden spazieren. Ich bin morgens im Supermarkt um 7 Uhr, wenn keiner da ist. Deswegen habe ich mich davon abgekoppelt, weil die Energien mir zu viel sind. Mhm. Ich möchte nicht das, was ich hier an Feld aufbaue, nenn's Heilfeld oder Lichtfeld oder was, durch irgendwas dimmen lassen. Und solange ich in der Natur und mit meinen Tieren und mit meinen Lieblingsmenschen bin, ist das wunderbar. Und meine Meinung ist, und meine Überzeugung ist auch, ich helfe niemandem, wenn ich meine Antennen im Außen habe, mich darüber aufrege und denke, ich könnte darüber was ändern. Mhm. Ich kann aber was ändern, wenn ich mich um mich kümmere, wenn ich dafür sorge, dass meine Frequenz hoch ist und wenn ich anderen helfe, dass ihre Frequenz steigt in eben durch die Heilung.
Ja, so kann man im Außen auch was verändern, wenn man bei sich selbst anfängt. Ja.
Ja. Mhm. Ich spreche immer von dem 8 Milliarden Puzzleteil. Ne? Mhm. Wenn du dir vorstellst, die Menschheit ist ein riesiges Puzzle und jeder würde an seinen Platz gehen, den es nur einmal gibt.
Ja.
Und jeder würde das machen, was ihm gemäß ist, mit den Fähigkeiten, die er mitbekommen hat. Und würde sich darum kümmern, und es wird ihm gut gehen und ihm scheint die Sonne aus dem Hintern, dann wird es uns doch allen gut gehen.
Ja, definitiv.
Ne?
Ja.
So, und danach lebe ich halt.
Und um nochmal auf die Tiere zurückzukommen, du hast ja vorhin auch von der Seele gesprochen. Was verstehst du unter dem Konzept oder unter dem Begriff Seele? Und gibt es deiner Meinung nach sowas wie Seelenverabredungen, auch mit Tieren?
Also als Seele betrachte ich quasi eine Energie. Da kommt jetzt einer der Hunde, die Frage war wohl besonders gut. Betrachte ich eine Energie, die als ja, Essenz eines großen Ganzen. Wir sind ja im Grunde alle, nehmen wir mal eine Wolke oder manche nennen es auch das Meer. Wir sind ja im Grunde alle eins. So, und ein Teil davon geht in deinen Körper, ein Teil in meinen Körper, ein Teil in ein Tier. Es gibt Menschen, die sprechen oder meinen, zu glauben oder zu wissen, dass Tiere Kollektivseelen hätten, das sehe ich anders. Mhm. Es mag Tiere geben, wie beispielsweise Ameisen oder auch Bienen. Ich durfte mal mit Bienen arbeiten, da habe ich die Kollektivseele gehört und gesprochen und gefühlt. Mhm. Aber für mein Empfinden haben die Tiere wie Hunde, Katzen und so weiter, Pferde, Seelen, die auch wieder in die Einheit gehen, und ich sehe die nicht getrennt. Wieso sollte der Schöpfer das denn trennen? Ja. Das gibt für mich keinen Sinn, das Leben zu trennen oder die Seele zu trennen. Ne? Bei den Buddhisten ist es ja wohl auch so, dass die jedes Tier achten, weil das könnte der Rinpoche von nebenan gewesen sein, der gerade da in der Taube vorbeiläuft. Mhm. So. Deswegen die Verabredung, also eine Freundin von mir macht auch Reinkarnationstherapie, ist für mich überhaupt gar keine Frage, dass ich Seelen, bevor sie, und ich habe auch schon mit Menschen gearbeitet, wo wir vor die Geburt gereist sind, dass die Seelen ganz gewisse Erfahrungen machen möchten. Und es gibt ja auch von Neil Donald Walsh, die kleine Seele spricht zu Gott, ne? Und einen aus der Seelenfamilie bittet, würdest du mir helfen, diese Erfahrung zu machen?
Ja.
Und Robert Beetz nennt sie Arschengel, solche laden wir auch ein. Mhm. Gefällt mir gar nicht, wenn ich in der Situation bin. Ich versuche mich dann aber immer zu erinnern. Ne?
An die Arschengel, dass es welche sind, ja.
Das ist eigentlich auch ein Engel. Und, oh. Ne?
Ja. Also du gehst auch davon aus, dass Tiere und Menschen sich verabreden, und um bestimmte Erfahrungen zu machen?
Ja.
Ja.
Ja, absolut. Mhm. Also wenn ich meine beiden Hündinnen hier gerade angucke, beide aus dem Tierschutz, aus unterschiedlichen Ländern, die haben sich eindeutig verabredet. Mhm. Also die sind so, das ist unglaublich. Mhm. Und auch mit uns. Ich erlebe das einfach auch immer wieder, dass mir Tiere begegnen, entweder energetisch oder auf einem Foto, und ich weiß, das ist einer von uns. Also ich fühle, das ist einer von uns, und dann landen die hier auch oder dürfen hier landen, wenn sie möchten.
Ja.
Ne? Das fühlen wir.
Und was haben denn Tiere mit der Lebensfreude und der Lebensenergie von Menschen zu tun?
Wie genau meinst du das? In welche Richtung?
Können die uns unterstützen in Bezug auf unsere Lebensenergie? Können die dazu beitragen, dass wir weniger Energie haben, je nachdem, wie das Verhältnis ist? Wie nimmst du das wahr?
Also grundsätzlich nehme ich Tiere ja als sehr, sehr verbunden wahr, mhm, ne? Mit der Natur, mit ihrer Natur. Und sie helfen uns quasi oder bauen uns eine Brücke zu unserer wahren Natur. Das heißt, wenn irgendjemand einen Energiemangel dann hat, sind das eher die Tiere, weil sie sich an uns abarbeiten. Und natürlich, wenn ich mich jeden Tag über mein Tier aufrege oder eine Hilflosigkeit komme, komme ich auch in Energiemangel.
Ja.
Aber nicht, weil das Tier mir Energie abzapft, sondern weil ich an meinen eigenen inneren Blockaden ja zerschelle.
Ja.
Ne? Das Tier macht mich darauf aufmerksam, aber es ist nicht der Grund, es ist nur der Auslöser, der auf den Knopf drückt.
Und wie siehst du das, wenn Tiere früh sterben, früh gehen? Mhm. Was würdest du sagen, ist da, oder gibt es da verschiedene Gründe, warum das so ist? Übernehmen die eventuell auch Krankheiten von den Menschen und gehen darum früher, damit der Mensch länger bleiben kann? Oder was gibt es da für Gründe?
Heikles Thema, ne? Mhm. Wenn, ich weiß aus den vielen Tierkommunikationen, dass so viele Menschen mittlerweile mit Schuldgefühlen leben, mhm, weil ihnen irgendjemand eingeredet hat, ihr Tier wäre wegen ihnen krank geworden. Mhm. Und ihr Tier wäre wegen ihnen früher gestorben. Mhm. Also mal losgelöst, da war unterlassene Hilfeleistung am Spiel. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Ja. Sowas kann natürlich passieren. Aber ein Mensch, der sein Tier liebt, ist nicht schuld, wenn das Tier krank wird, weil es im Energiefeld des Menschen ist. wenn die zwei sich verabredet haben und der Mensch tut alles, um zu gesunden, hilft er seinem Tier, dass in dem ja sein Feld besser wird. Und wenn es dem Mensch nicht bewusst ist, dann kann er es nicht.
Ja.
Dann ist er auch nicht schuld. Also wir können ja nichts für unsere Verletzungen und den daraus resultierenden Symptomen auf psychischer und körperlicher Ebene.
Ja.
Das heißt, ich würde mir ja noch mal eine Demütigung reinziehen, wenn ich sage, ich bin schuld, dass mein Tier jetzt krank ist.
Ja.
So, und natürlich kann es sein, dass das Tier sich ausgesucht hat, bei so einem Menschen zu sein, um dem das Leben leichter zu machen.
Mhm.
Ja, dass da überhaupt jemand ist, auf den sich dieser Mensch einlassen kann. Weil gerade wenn wir Schlimmes erlebt haben, von Menschen enttäuscht wurden oder extrem Vertrauensbruch erlitten haben, ist es total schwer, sich auf einen anderen Menschen wieder einzulassen und zu vertrauen. Und Tieren zu vertrauen fällt viel, viel leichter. Das heißt, da ist wenigstens ein Sozialpartner. Und jetzt bin ich auch noch schuld, dass der krank geworden ist.
Ja.
Da sage ich ganz klar nein.
Mhm.
Da werde ich sogar richtig sauer.
Mhm.
Ne? Weil hier geht es nicht um Schuld.
Ja.
Hier geht es um Erfahrung.
Aber es kann deiner Meinung nach schon sein, dass vielleicht die Menschen- und Tierseele vereinbart haben, dass das Tier früh geht, damit der Mensch eine bestimmte Erfahrung macht. Nimmst du das so wahr?
Na, das ist ja wie wenn Kinder früh gehen.
Ja.
Ne? Schau, wie viele Sternchen kommen zur Welt.
Mhm.
Ne? Ich hab mich damals damit beschäftigt, als ich mein erstes Kind verloren habe, noch in der Schwangerschaft, weil ich mich auch gefragt habe, was habe ich falsch gemacht?
Mhm.
Was für eine Reaktion von uns, ne?
Ja.
Zeigt ja eine Prägung. Was habe ich denn falsch gemacht? Oder was hätte ich besser machen können? Bis mir klar wurde, ich habe mich dann halt mit Reinkarnation befasst und dem Leben nach dem Tod und so weiter. Dass Seelen kommen, manchmal nur bis in den Bauch der Mutter, um nochmal sowas abzuschließen vom letzten Mal oder um nur mal zu probieren. Und dann gehen die wieder. Ich habe heute noch Kontakt zu der Seele meiner Tochter, die gegangen ist. So, und genauso kann ein Kind auf die Welt kommen, wird nur, ob das jetzt ein Menschenkind oder ein Tierkind ist, ist ganz egal, wird nur eine Woche oder zwei Jahre alt und geht wieder.
Mhm.
Das löst ja, also das ist für mich als Mutter ja ganz schwer auszuhalten, dass mein Kind vor mir geht.
Ja.
Und genauso ist es schwer auszuhalten, dass ein junges Tier, mit dem ich gerade vielleicht 2-3 Jahre verbracht habe, verunfallt oder aufgrund einer schweren Erkrankung stirbt.
Mhm.
Weil das passt nicht in unseren Kopf. Das ist irgendwie so, wieso, der war doch noch gar nicht 10 oder 12 Jahre alt. Da müssen wir uns von Konzepten lösen und uns mit dem Thema Tod beschäftigen. Denn der gehört zum Leben dazu. Der ist absolut sicher. Passiert auf jeden Fall. Und es ist gut, sich bei Zeiten mit dem eigenen Tod, aber auch mit dem Sterben an sich zu befassen. Das ist ja nichts Böses, was da passiert. Und das sage ich meinen Leuten auch immer, weil ich selber oft genug erlebt habe, die sind nicht weg.
Ja.
Das sind dann Seelen, die eben jetzt ohne Körper unterwegs sind, bis sie sich einen neuen suchen.
Was glaubst du, warum das in unserer Gesellschaft so ein ausgeklammertes Thema ist, der Tod? Oder so ein unbeliebtes Thema?
Na, ich kann mir einmal vorstellen, wir sind ja durch diverse Kriege maximal traumatisiert.
Mhm.
Also nicht nur Deutschland, sondern viele andere Länder auch. Also das heißt, es ist ein Riesenschmerz in diesem Thema. Dann wird ja bei uns Tod auch immer mit, oh mein Gott, das ist ganz traurig und ganz schrecklich assoziiert. In anderen Völkern wird das unter Umständen anders gehandhabt.
Ja.
Da geht man davon aus, dass die Seele jetzt wieder frei fliegt.
Ja.
Das wird gefeiert und zelebriert und gute Reise. So. Es hat ja was damit zu tun, welche Haltung habe ich zum Sterben. So, und da wir ja in einer Vollkasko-Gesellschaft leben, wo man auf gar keinen Fall krank werden und auf gar keinen Fall sterben darf, ist dann diese finale Situation von Tod die Totalkatastrophe.
Ja.
So, das gilt es mit allen Mitteln zu verhindern.
Mhm.
Und ich habe mich früh mit dem Thema Sterben auseinandergesetzt, eben aufgrund meiner Schmerzen. Mhm. Da gab es oft Situationen, wo ich dachte, ich will nicht mehr. Mhm. Das ist hart, schlimm.
Ja.
Und habe mich immer gefragt, was möchte ich denn noch erleben? Was möchte ich denn noch erleben? So, und da war noch genug da. Aber ich lebe so, dass ich morgen auschecken könnte.
Mhm.
Ich lebe so, dass ich mir immer sage, ich bereue nichts. Und ich habe auch nichts ausgelassen.
Mhm.
Also da vielleicht, das ist ja das Nächste. Wir leben bis zur Rente und glauben, dann machen wir das.
Ja.
Wie viele werden auf einmal in ihrer Rente krank, bekommen Herzinfarkt oder sterben? Dann haben sie sich abgehetzt bis dahin und das Leben findet eben nicht mehr statt, wie sie sich das vorgestellt haben. Lebt's jetzt, macht's jetzt. Wir wissen nicht, ob es einen Morgen gibt.
Ja, aus dem Hamsterrad aussteigen und das machen, was das Herz machen möchte.
Mhm. Ja. Hört das Wollen auf, Folge der Freude.
Mhm. Das ist ein schöner Satz.
Ja.
Ja, möchtest du abschließend noch irgendwas sagen, was ich vielleicht vergessen habe zu fragen oder was dir noch so unter den Nägeln brennt?
Ja, gerade in Bezug auf Menschen und ihre Tiere. Es ist ja durch das Spiegeln oder auch durch dieses, ich muss mich gut um mein Tier kümmern, sowas entstanden wie, die Tiere werden den ganzen Tag gescannt. Also jeder, der das gerade anschaut, stell dir mal vor, du wirst den ganzen Tag beobachtet. Jedes Räuspern, da wird sofort der Arzt angerufen. Wenn du länger schläfst als normal, geht es dem, der beobachtet, schon schlecht. Und wenn du mal einen Tag nichts essen willst, weil du noch satt bist von gestern, bricht Panik aus. Was machst du? Da kann man nur durchdrehen.
Ja.
Also nicht jeder, ich sage das jetzt mal so platt, Pups vom Tier, ist würdig, beobachtet zu werden. Ja, nimm es doch mal locker. Und ich sage auch immer, würdest du dir um die Ernährung, um deine eigene Ernährung so viel Gedanken machen wie um die deiner Tiere? Ne? Also mal 5 gerade sein lassen, entspannt bleiben. Das sind Lebewesen, die sind gut verbunden. Denen geht es meistens, wenn man sie in Ruhe lässt, besser, als wenn wir uns ständig kümmern. Mhm. Die müssen nicht den ganzen Tag bespaßt werden. Die wollen einfach auch nur mal chillen.
Mhm.
Also meine Hunde und ich, wenn wir morgens unsere Runde gehabt haben, ratzen die bis nachmittags. Die wissen, hier passiert jetzt nicht viel. Und dann gibt es Essen wieder und dann gehen wir nochmal spazieren. Aber ansonsten lasse ich die in Ruhe. Und wenn einer von denen was will, dann kommen die und dann werden die auch durchgeknetet. Und dann haben wir einen schönen Kontakt und albern ein bisschen rum. Aber ansonsten lasse ich die in Ruhe.
Mhm.
Also Liebe kommt von hier und nicht durch ständigen Aktionismus.
Ja.
Ne? Einfach mal lassen.
Klingt nach einem sehr schönen Miteinander.
Ja, und den Fokus zu sich lenken. Wenn ich den Fokus vom Tier umlenke zu mir, weil da kann ich nichts ändern. Wenn das Tier irgendwas zeigt, was löst es in mir aus? Mhm. Und da weiter gucken. Ne, da kann man ganz viel machen. Habe ich ein Buch zugeschrieben, mehrere Bücher geschrieben. Alle empfehlenswert, wie ich finde.
Die werden wir auf jeden Fall auch verlinken.
Könnt ihr gerne machen.
Gut. Ja, danke, liebe Birgit, für das Gespräch.
Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
Und ich danke auch euch, dass ihr wieder dabei wart und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.